Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Mit dem Beten ist es ja so eine Sache. Jemand hat ja mal gesagt, der Tempel in Jerusalem war ja sozusagen eine überdimensionale Telefonzelle. Denn schon bei der Einweihung war klar, Salomo hat gesagt, dieses Haus ist unmöglich, dass dieses Haus Gott fasst. Denn der ganze Himmel und die Erde und alles kann Gott nicht fassen. Aber eines war das Bezeichnende an diesem Tempel, dass Salomo gebeten hat, wenn mein Volk sich hier versammelt, wenn wir es hier rufen, dann möchtest du hören. Und Gott hat gesagt, ja, das verspreche ich. Wenn ihr hierher kommt und hier betet, werde ich euch hören. Also sozusagen war der Tempel sowas wie eine Telefonzelle Gottes. Gott hat gesagt, da bin ich erreichbar. Jetzt brauchen wir heute, das ist sozusagen vom Alten zum Neuen Testament gewissermaßen der Unterschied vom Festnetz zum Handy, dass in Johannes 4 ist es berichtet, dass Jesus der Frau dort am Brunnen, die ihm sagt, wo ist denn der richtige Ort zum Beten? Hier auf dem Gerizim oder in Jerusalem? Und da sagt Jesus, auf den Ort kommt's nicht mehr an, sondern an jedem Ort. Wer im Geist und in der Wahrheit Gott anbetet, hat Verbindung. Jetzt wissen wir aber, seit so ein paar Jahren, seit es Handys gibt, dass die nicht immer Verbindung haben. Woran kann das denn liegen, wenn die Verbindung gestört ist? Sicher, uns fällt dann ein, Jesaja 59, wo Gott sagt, eure Sünden verbergen mein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also das könnte ein Grund sein, dass Gott seinem Volk sagen muss, ihr kümmert euch nicht um mich, ihr macht, was ihr wollt und wenn ihr euch dann in den Schlamassel geritten habt, dann soll ich alles wieder reparieren. Und Gott sagt, dann streike ich jetzt mal. Aber gibt's das vielleicht auch sonst? Ich frage mich, ob ein Paulus im Gefängnis vielleicht so eine Funkstörung hatte, so wie wir jetzt hier. So, sitzt der Paulus im Funkloch? Sitzt der Paulus im Funkloch? Da sitzt er im Gefängnis. Wir wissen nicht genau, aus welchem Gefängnis Paulus diesen Brief schreibt. Man hat immer angenommen, es war in Rom, aber es könnte auch woanders gewesen sein. Jedenfalls, er schreibt und er sitzt dort ja schon einige Zeit im Gefängnis. Er war vorher in Caesarea rumgesessen und es ging einfach nicht weiter. Inzwischen war er dann in Rom angekommen und ging einfach nicht vorwärts. Hört Gott nicht? Der Ausgang des Prozesses ist ungewiss. Er weiß nicht, wie es ausgeht. Er hofft zwar, dass er wieder freikommt, aber er sagt, es kann genauso passieren, dass ich verurteilt und umgebracht werde. Dann gab es noch, Paulus berichtet von Störungen. Leute, die überall in der Stadt von Jesus erzählen, aber nicht, weil ihnen Jesus wichtig wäre, sondern weil sie sagen, vielleicht schadet es ja dem Paulus im Gefängnis. Merkwürdige Motivation für Evangelisation, oder? Von Jesus zu reden und Paulus zu schaden? Dann lässt er durchblicken im Lauf des Philipperbriefes, dass er sehr, sehr dankbar ist, dass als die Philipper ihm wieder eine finanzielle Zuwendung schicken. Es muss ihm also auch wirtschaftlich irgendwo schlecht gegangen sein. Nun, er hat ja jahrelang sich damit seinen Lebensunterhalt verdient, dass er Zelte und Zeltbahnen und Teppiche und so weiter verkauft hat und hergestellt hat und verkauft. Und das konnte er im Gefängnis jetzt auch nicht. Also war er sehr dankbar, als die Philipper mal wieder jemand mit Geld losgeschickt haben, zu ihm haben zusammengelegt. Aber gerade da ist das Problem, denn der Epaphras, der das Geld von Philippi überbracht hat, der wurde dann krank im Gefängnis. Und es ging nicht bloß um einen Schnupfen, sondern Paulus schreibt, wir hatten ernsthaft Sorge um ihn, dass er das nicht überlebt. Jetzt stellt euch mal vor, man sitzt da im Gefängnis, ist heilfroh, da kommt ein Geldumschlag, dass man wieder leben kann und jetzt wird er hier krank und stirbt noch. Hört Gott denn unsere Gebete nicht? Was ist denn los? Ist das Paulus im Funkloch? Schau noch mal rein, Philipper 4. Freut euch, was auch immer geschieht, schreibt er. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also wenn jemand normalerweise sagt, macht dir keine Sorgen, um nichts macht euch Sorgen, dann klingt das ja so oft so ein bisschen oberflächlich. Dann klingt das ja so, naja, mach dir nichts draus, wird schon wieder. Hört man wahrscheinlich oft in Krankenhäusern, wenn er in einem Krankenhaus ist und die Leute wissen nicht so recht, was sie sagen sollen. Da sagen sie, ach, wird schon wieder. Tante Emma hat es auch gehabt und hat 15 Jahre gelebt. Aber ist das denn, macht euch keine Sorgen? Natürlich gibt es Leute, die so leben. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat das zu seinem Lebensmotto gemacht und hat es auch noch oft versucht, mit Bibelstellen zu begründen. Der hat also, ist keiner Arbeit nachgegangen, geheiratet hat er auch nicht, aber hat mit einer Frau zusammengelebt, haben sie zwei gemeinsame Kinder gehabt und er hat auch gesagt, die Kinder, ach, wenn die mal keine Lust haben, in die Schule zu gehen, sollen sie halt daheim bleiben. Ist doch ihre Entscheidung, doch nicht meine. Ich zwing die Kinder doch nicht. Habe ich gesagt, aber glaubst du wirklich, dass deine Kinder das entscheiden können, dass deine Kinder das überblicken können, was es für Folgen hat? Na ja, das müssen sie halt später selber ausbaden. Habe ich gesagt, das geht doch nicht. Ja, wieso? Steht doch in der Bibel, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, da hat einer was ein bisschen was falsch verstanden, oder? Ausdruck der Hilflosigkeit. Mach dir doch keine Sorgen. Ist es das, was Paulus hier betreibt? Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, dass es eher was anderes ist. Wenn wir genauer hinschauen, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Wendet euch an Gott. Paulus redet hier nicht zu einer allgemeinen Sorglosigkeit und Oberflächlichkeit des Wort, sondern er sagt, wende dich an Gott. An Gott wenden, und er unterscheidet hier mit Bitten und mit Flehen. Also wenn einer sagt, kannst du mir 5 Euro geben? Und ich sage, nee. Und sagt, na ja gut, dann ist es Bitten. Wenn er aber sagt, ach doch, bitte, ich brauche es ganz dringend. Das ist dann Flehen. Also mit Nachdruck, eindringlich. Bitten, ja, wir haben manchmal unsere Bitten. Wir bitten an unsere Bitten an Gott, wir äußern unsere Bitten und tragen ihm das vor. Aber manchmal sagen wir dann, gut, wenn es dann nicht ist, dann war es halt anders. Aber manchmal sind es auch Dinge, die gehen uns so nah, dass wir nicht locker lassen. Dass es uns noch ernster ist als sonst. Bitten und flehen. Aber auch Dank, auch mit Dankbarkeit. Wie leicht vergisst man das dann hinterher. Wie leicht ist es so, dass man vorher Gott in den Ohren legt und sagt, mein ganzes Leben hängt davon ab, dass du diese Bitte erfüllst. Und dann, wenn Gott das Gebet erhört hat, dann sagen wir, ach ja, wo ist das nächste Problem? Mit Dankbarkeit. Kennen Sie diese Bibelübersetzung vom Psalm 50? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst es vergessen. Ja, das ist die herkömmliche, ne? Die praktische ist, und du wirst es vergessen. Ja, eben nicht, sondern dass wir auch danken. Danken für das, was Gott gibt. Wie wichtig ist es, dass wir auch selber uns das vor Augen halten. Uns selber auch daran erinnern lassen, wie oft Gott unsere Gebete schon erhört hat. Wendet euch in jeder Lage an Gott. Paulus hat Grund, Gott in den Ohren zu legen. Und wir fragen uns, bist du im Funkloch? Warum betet Paulus weiter? Wendet euch in jeder Lage an Gott. Und warum? An den Gott, der nicht an unsere Grenzen stößt. Manchmal können wir ja durchaus mit Konzentration, mit Anpacken manches ändern. Manches können wir tatsächlich auch bewegen. Und ich finde auch grundsätzlich nichts Verkehrtes daran, wenn Christen sich vielleicht in der Öffentlichkeit mal irgendwo einer Demonstration anschließen und sagen, wir stehen dafür, das und das. Ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber trotzdem, zu wem beten wir? Jemand sagte mal, wer demonstriert, sagt's einer ohnmächtigen Öffentlichkeit. Wer betet, sagt's dem allmächtigen Gott. Es ist ein Unterschied. Beten heißt Gott auf den Plan rufen, der ganz andere Möglichkeiten und Mittel hat, der Dinge ändern kann, die wir nicht ändern können. Vielleicht, während Paulus da so in Gefängnis sitzt, einen Brief schreibt an die Gemeinde in Philippi. Da liegt es ja nahe, auch dran zu denken, wie er damals in Philippi im Gefängnis saß. Wir erinnern uns, 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Er ist mit Silas dort verprügelt worden, übelst verprügelt, im Gefängnis eingesperrt, im Kerker, festgespannt, dass der Rücken so richtig schön wehtut. Und da sitzen sie da unten und da heißt es, da fangen sie plötzlich an, um Mitternacht Gott zu loben. Das muss ja ein schauriger Gesang gewesen sein, da unten im Kerker. Loblieder zu Ehren Gottes im Gefängnis. Und dann tut Gott etwas, was kein Paulus und kein Silas mit noch so sehr Rütteln an den Ketten fertiggebracht hätten, dass nämlich das ganze Gefängnis wackelt und alle Gefangenen frei sind. Ja, Gott ist der, der nicht an unsere Grenzen stößt. Wendet euch in jeder Lage an Gott, noch eine weitere Begründung, weil nur Gott uns Frieden schenken kann. Im Zusammenhang heißt es ja hier, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen. Der Friede Gottes, eine Geborgenheit, die auch dann nicht aufhört, wenn vielleicht doch nicht alles nach unseren Vorstellungen läuft. Ein Friede Gottes, der weiß, Gott ist der, der regiert und der Macht hat, auch wenn meine Wünsche nicht alle in Erfüllung gehen. Der Friede Gottes, der mir Frieden geben kann über einen Weg, den ich gehen muss, den ich mir selber nicht gewählt hätte. Paulus hat sich nicht danach gerissen, im Gefängnis zu vermodern. Er hat sich nicht danach gerissen, aber er wusste, es ist der Weg, den Gott mich führt. Und der Weg, der mich nach Rom führt und die Möglichkeit gibt, das Evangelium auch vor dem Kaiser zu bezeugen. Und wenn dieser Weg mich dahin führt, dass ich halt jahrelang im Gefängnis sitzen muss, dann ist es der Weg Gottes und dann habe ich da Frieden drüber. Und wir haben es ja auch miteinander gelesen, wie das ist, wenn er dann, wenn das Schiff dann untergeht auf dem Weg nach Rom. Und wie er dann eine Gelassenheit ausstrahlt, dass er sagt, Gott hat mir versprochen, ich werde in Rom ankommen. Und er hat mir übrigens versprochen, dass ihr auch am Leben bleibt. Also Leute, jetzt esst mal und dann schwimmen wir. Wenn das Boot kaputt ist, schwimmen wir an Land und dann rettet uns Gott. Weil nur Gott Frieden schenken kann. Ein weiterer Grund, weshalb Paulus das Gebet wichtig ist. Es ist ja immer wichtig, solche Abschnitte im Zusammenhang zu sehen. In Kapitel 3 hat Paulus sehr ausführlich damit beschäftigt, dass wir als Christen auf ein Ziel hin unterwegs sind. Unsere Heimat, sagt er, ist im Himmel. Das ist nicht hier. Wenn unser Leben nur daraus besteht, was wir hier in diesen paar Jahrzehnten auf dieser Erde bewegen, dann wird das möglicherweise ziemlich frustrierend sein, wenn nicht alle unsere Pläne sich erfüllen. Es gibt ja einen ganzen Stapel Bücher, was man alles, 99 Dinge, die man getan und gesehen und gemacht und gesagt und so haben soll, bevor man ins Gras beißt. Wo man überall gewesen sein muss. Einmal in einer Nussschale die Niagara-Fälle runtergefahren oder sonst irgendwas. Ja, das muss man alles gemacht haben. Lässt mich relativ kalt. Paulus sagt, unser Leben geschieht vor dieser Perspektive der Ewigkeit. Wir sind unterwegs zu einem weit höheren Ziel. Wir sind Bürger des Himmels. Vom Himmel her erwarten wir unseren Retter. Und er sagt, auf dieses Ziel hin bin ich unterwegs. Ich bin da noch nicht. Aber ich bin mit ganzem Einsatz dorthin unterwegs. Beten, weil Jesus das Ziel ist. Vom Ziel her unser Leben einen ganz neuen Inhalt, eine neue Ausrichtung bekommt. Und letztendlich ist es dann zweitrangig, wie es dem Paulus dort widerfährt im Gefängnis. Ein weiterer letzter Grund, weshalb Paulus so Wert legt auf das Gebet und es den Philippern auch so empfiehlt, weil es in allem auf die Verbindung zu Jesus ankommt. Und es wird nochmal deutlich, wenn man sie genauer hinschaut. Wenn er sagt, freut euch, da sagt er nicht einfach, grinst den ganzen Tag, sondern er sagt, freut euch im Herrn. In der Verbindung zu Jesus habt ihr Grund zur Freude. In der Verbindung zu ihm habt ihr Grund zur Freude. Und das gibt auch im Leben eine ganz neue Perspektive. Es geht um die Verbindung zu Jesus. Und so ist ja auch in diesem kurzen Abschnitt in Philipper 4, ist immer davon die Rede, der Friede Gottes gilt denen, die mit Christus verbunden sind. Ganz egal, wo wir sind und was uns gerade widerfährt, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann können wir geborgen sein in ihm. Beten? Nein, ich habe den Eindruck, Paulus, sein G-Netz hat keine Funklöcher. Er hat nicht den Eindruck, er sitzt da im Gefängnis rum und seine Gebete werden nicht erhört. Ja, es ist sicher manches anders verlaufen, aber er hat dort auch erfahren, dass Gott hilft. Seine wirtschaftliche Notlage hat Gott beantwortet. Paulus hat ja gesagt, dann ich habe gelernt, mit viel oder mit wenig auszukommen, daran liegt's nicht. Aber ich freue mich von Herzen, dass ich von euch jetzt diesen Geldumschlag gekriegt habe aus Philippi. Es hilft mir sehr. Auch das ist eine Gebetserhörung. Die nächste Gebetserhörung haben sie erlebt, dass der Epaphras, der das Geld überbracht hatte, nach seiner Krankheitszeit wieder gesund wurde und Paulus ihn mit diesem Brief zusammen wieder nach Philippi schicken konnte. Und dass er selbst sagen konnte, als er sagte, es gibt Leute, die verkündigen Christus bloß, um mich zu ärgern, weil sie hoffen, es könnte mir schaden. Und da sagt er, und stellt euch vor, die Leute sorgen dafür, dass man überall von Jesus reden kann. Kann es was Besseres geben, als dass die ganze Stadt von Jesus redet? Und wenn es aus den unmöglichsten Motiven heraus ist, aber wenn Jesus damit bekannt gemacht wird, ja umso besser. Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass Paulus im Funkloch sitzt, sondern dass er weiß, mein Netz, dass die Verbindung zu Jesus, die ist in jedem Kellerloch, in jedem Gefängnisloch, in jedem Loch der Depression zu kriegen, die ist in jeder Niederung, überall, wo ich es vielleicht gerade nicht merke, aber er ist da. Er ist mir nah und er macht mir Mut. Deshalb in jeder Lage lasst uns zu ihm kommen mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit unsere Anliegen vor ihn bringen und dann seinen Frieden erleben, der uns durchträgt. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.